Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 26. April 2024, ein wunderbarer Freitag, der ein wunderbares Wochenende einläutet. Guten Morgen nach Kanada.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben wirklich ein schönes Wochenende zu erwarten. Wir hatten gestern wirklich nur Sonne, nicht ein Wölkchen und heute wird der ganze Tag wieder so sein und morgen wohl auch. Wir freuen uns auf ein schönes sonniges Wochenende. Es ist relativ frisch, das muss man auch ganz klar sagen, aber wenn es nicht regnet und es ist eben halt so angenehm von den Farben und vom Licht, ist es natürlich traumhaft. Ja, und der See changiert natürlich in seinem üblichen Blau bis Türkis heute wieder, einfach weil der Himmel sich natürlich auch widerspiegelt.
Andreas, wir fangen mal gleich an. Ach so, wie geht's denn überhaupt ohne mich? Geht's noch irgendwie?
Ja, das ist in Ordnung. Ich habe 8 Kilo abgenommen ungefähr, aber das hat mal nichts mehr zu essen. Nein, nein. Es ist natürlich so, dass ich jetzt auch, wo du weg bist, nicht einfach die Situation nutze und auf Fastfood umgestiegen bin, sondern ich halte natürlich meinen gesunden Lebensstil und Ernährungsstil bei, genau wie du es mir beigebracht hast. Und insofern werde ich hier gut versorgt. Außerdem habe ich ja Nachbarn, die mich hier mit Brot versorgen und so weiter und wo ich dann auch abends immer wieder zum Essen eingeladen bin. Also es ist alles wunderbar. Wir kommen hier sehr gut klar. Also
Ja,
das
es
Baby
ist
und
ja,
ich.
das
Das
Baby
Baby
ist
ist der
das
Hund.
Hündchen, genau.
Ja,
Und es dauert ja auch nicht mehr lange und dann sind wir wieder nächste Woche vereint. Wir werden jetzt heute über spannende Themen sprechen. Es hat sich viel getan in den letzten 2 Tagen. Gestern, Andreas, ging es los, denn ein Reporter, ein Journalist bzw. Redakteur von Cicero hat mit seinen Kollegen ja nun die Entscheidung über das AKW aus dem Wirtschaftsministerium durchleuchten wollen, hat dann auch durchgesetzt, dass diese Unterlagen dazu, die Entwicklung freigestellt werden müssen, dass also der Öffentlichkeit das zugänglich gemacht werden muss. Und diese freigeklagten Akten, die haben jetzt tatsächlich Unglaubliches enthüllt. Man kann so sagen, was nicht passt, das wurde passend gemacht. Bei der Entscheidung über das Aus der Atomkraftwerke in Deutschland haben sich offenbar die Spitzen von 2 Ministerien über den Rat der eigenen Fachleute hinweggesetzt. Es ging konkret natürlich um Wirtschaftsminister Habeck, der ja außerdem Superminister ist. Also das heißt, er ist ja auch Klimaminister. Und vielleicht hängt das ja hier ein bisschen zusammen. Und es geht um das Haus von Umweltministerin Steffi Lemke. Diese 9 Dokumente, die Cicero eingeklagt hat, Daniel Gräber heißt der Redakteur, der hauptsächlich dafür verantwortlich zeichnet, die beweisen jetzt, dass die zuständigen Beamten im Wirtschafts- und Umweltministerium, die sind für nukleare Sicherheit zuständig, das AKW aus abgelehnt hatten. Sie haben stattdessen dafür plädiert, die Vorteile zu prüfen, was einen Weiterbetrieb der AKWs angeht. Und da gibt es auch einen Schriftverkehr, der jetzt der Öffentlichkeit natürlich zugänglich geworden ist. Da haben die Habeck-Beamten am 3. März 2022 geschrieben: Durch die geringen variablen Kosten beim Weiterbetrieb der letzten 3 AKW könnten die Strompreise in vielen Stunden sinken, denn Atomstrom zähle zu den günstigsten Stromarten. Er verdrängt häufig Gaskraftwerke, die teurer produzierten, heißt das. Aber davon ist im entscheidenden Papier, in dem das Atom ausbegründet wird, überhaupt nicht zu lesen. Habeck will sogar neue Gaskraftwerke errichten lassen, meldet News, das ist das Portal des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt. Andreas, wir haben gestern und heute schon darüber diskutiert. Ich würde dich bitten, mal diese Situation einzuordnen für unsere mit Sicherheit auch ziemlich erschreckten oder sogar empörten Abonnenten hier im Kanal.
naja, das ist ja jetzt keine Beweislage mehr für eine Bananenrepublik. Die ist längst bewiesen. Wir sehen hier, und das ist nochmal wirklich immer hervorzuheben, in der Gesamtheit diktatorische Maßnahmen. Das kann man nicht anders bezeichnen. Das heißt, hier wird gelogen, hier wird nicht nur getrickst und gemauschelt und verschleiert, es wird gelogen und betrogen, mit Wissen und Wollen ein Betrugsverfahren. Das ist das Entscheidende, was wir hier sehen. Und das Allerallerschlimmste finde ich natürlich auch die Komplizenschaft dieser Machenschaften des Betruges in Verbindung mit den Medien, der öffentlich-rechtlichen Medien, die nichts, aber auch gar nichts diesbezüglich machen zur Aufklärung. Im Gegenteil, sie verschleiern weiter, sie halten weiter unten. Und hier sehen wir die gesamte Tragweite von Tag zu Tag immer deutlicher an die Oberfläche kommen. Das ist für mich der erschreckendste Vorgang eigentlich erstmal. Das Zweite ist, wie kann es sein, dass so etwas überhaupt durchsetzbar ist? Wie kann es sein, dass beispielsweise die Experten im Hintergrund keine Möglichkeit mehr haben, sich nach außen zu wenden und sich offenbar auch nicht mehr trauen, mit einem Brandbrief nach außen zu gehen, wenn ein Land mit Wissen und Wollen in den Abgrund getrieben wird. Das sind die Faktoren, die wir hier gerade sehen. Und wenn ich mir das vergleiche wieder mit den Hammer-and-Dance-Papieren mit dem Herrn Kohn, der ja dann eben halt auch mal mit einem Brandbrief nach außen gegangen ist an die Bevölkerung, mit ganz vielen Wissenschaftlern, die das unterschrieben haben, da waren Nobelpreisträger mit dabei, aber das Ende vom Lied war, man hat ihn rausbugsiert. Und hier sehen wir dasselbe wieder, wie man hinten die ganzen Machenschaften schon abgedichtet hat, das sind wirklich mittlerweile, ist eine organisierte Kriminalität, die ich hier sehe, eindeutig.
Ich habe hier gerade einen Post gesehen. Wir verlinken hier öfter The Real Tom oder Tom the Bassman heißt er auch bei X. Und der sagt hier ganz klar eines: Immer wieder wird diese mehr verbreitet, Habeck sei eigentlich ein pragmatischer Politiker, der lediglich von seiner Partei getrieben und womöglich sogar von irgendwelchen komischen Hintermännern im eigenen Ministerium hinters Licht geführt wurde. Wir kommen nämlich gleich dazu zu Patrick Greichen. The Real Tom schreibt, wie naiv muss man sein, um das ernsthaft zu glauben? Habeck setzt stur und knallhart grüne Ideologie um. Dass das Land dabei vor die Hunde geht, ist ihm erkennbar egal. Er ist der gefährlichste Grüne überhaupt. Andreas, der gefährlichste Grüne, wenn wir jetzt nach diesen Worten von The Real Tom gehen, der hat sich ja heute vor die Presse gestellt und hat ganz locker getan, denn er musste jetzt zu einer Anhörung. Bevor wir dazu kommen, will ich aber noch mal ganz schnell hier hineinlesen bei der Bild. Die haben nämlich angefragt und da hat ein Sprecher auf den mittlerweile geschassten Staatssekretär Patrick Greichen hingewiesen. Der Vermerk habe nur ihm vorgelegen, soll heißen, Habeck habe von allem nichts gewusst. Und die Experten schrieben außerdem, also die befragten Experten, die ein Weiterlaufen eher favorisiert hätten, würden die AKW weiterlaufen, müsse weniger Strom zum Beispiel ins Ausland verschenkt werden. Auch dieser Punkt wurde später einfach unterschlagen und die bittere Folge davon ist, Engpässe im Stromnetz verursachten 2023 deutlich mehr Abschaltungen von Stromanlagen, schreibt Bild. Und im Umweltministerium von Steffi Lemke schrieben die zuständigen Experten im März 2022, ein AKW-Weiterbetrieb sei mit der nuklearen Sicherheit vereinbar. Bedeutet keine Sicherheitsbedenken. Und ein entsprechendes Schreiben ging ebenfalls an Habecks Staatssekretär Patrick Greichen. Und Greichen hat auf Grundlage der verdrehten Fakten ein brisantes Fazit angefertigt. Die Laufzeitverlängerung nicht zu empfehlen. Tja, und jetzt heißt es, ja, der Habeck hat ja gar keine Schuld, das sind ja seine Leute, der Staatssekretär Greichen, der ja sowieso schon gefeuert wurde wegen Vetterleswirtschaft.
Also es stimmt ja auch irgendwo. Ehrlich gesagt, dass Habeck nicht mal Schuld hat. Habeck kann man ja nicht mal ernst nehmen, nicht im Ansatz. Erstens, er hat keine Ahnung. Um ja die Haare schneiden zu lassen, braucht jemand einen Gesellenbrief oder einen Meisterbrief. Aber um ein 85-Millionen-Volk im Prinzip in den Abgrund zu treiben, da reicht im Prinzip ein Co-Autor-Dasein als Kinderbuchautor. Der ist ja nicht mal Autor, sondern Co-Autor gewesen. Das heißt also, es braucht keine Kompetenz-Dasein und das wird ja auch deutlich, hier ganz deutlich, sichtbar. Was ich hier so anklage, ist, dass man die Hintergründe nicht beleuchtet. Greichen ist ja offenbar so eine Art Patenfunktion einer Gruppierung, eines Clans, und der ist ja eingesetzt. Und der ist ja eindeutig Habeck übergeordnet, eindeutig. Das sieht man ja spätestens hier, weil der offenbar über Sachverstand verfügt und über die nötigen charakterlichen Eigenschaften, eben halt auch ein Volk mit einem müden Lächeln eben halt in den Ruin zu treiben. Das ist das, was da aus meiner Sicht hintersteht. Die Hintergründe sind gar nicht so entscheidend. Habeck, man merkt ja, der ist ja mit allem so überfordert, aber auch eben halt so dreist, weil er das meiste ja gar nicht versteht, dann lächelt er das einfach weg, den nimmt niemand ernst, genau wie Frau Baerbock niemand ernst nimmt. Man sieht doch, dass solche Figuren, die man ja nur noch als Witzfiguren bezeichnen muss, eingesetzt sind. Wer hier versagt, ist einmal die Medienlandschaft und natürlich auch große Teile des Volkes, die immer noch glauben, ach ja, eigentlich ist er ja ein ganz netter. Es ist so ein wirkliches Kollektivversagen eines Volkes, welches seit der Gründung der Bundesrepublik auch aufgrund ihrer geschichtlichen Eigenbewertung regelrecht eingedampft wurde und keiner traut sich mehr etwas zu sagen. Das ist jetzt so der Zenit, den wir erreicht haben, dieser Zerstörung eines Landes, welches ja letztendlich die Führungsposition ökonomisch in ganz Europa hat oder hatte.
Also du beklagst gerade die Medien. Tatsächlich ist gestern bei Tagesschau und heute abends nichts davon vermeldet worden, was also aus meiner Sicht wirklich ein fatales Versagen ist.
Tja.
Denn es geht ja nicht um eine Petitesse, sondern es geht darum, dass Deutschland der Strom abgedreht wird, dass viele Industriestandorte nicht mehr funktionieren, dass zahllose Unternehmen Hals über Kopf das Land verlassen haben, weil sie diese Energiepreise nicht mehr bezahlen können. Und Herr Habeck, der ja nun heute zum Rapport musste im Bundestag, der hat sich da ganz locker versucht, schon mal rauszumogeln. Und hat sich betont locker gegeben, die Vorwürfe einfach mal weggebügelt und hat in die Kamera gelacht und gesagt, ich freue mich auf die Ausschusssitzung. Und hat dann tatsächlich, ich weiß nicht, wie dreist man sein kann, eine positive Bilanz des Atomausstiegs gezogen, bevor er dann überhaupt erst mal eingegangen ist auf diese Enthüllungen. Und dann hat er also gesagt, ja, alle Unkenrufe haben sich nicht bewahrheitet, die Preise sind runter. Andreas, was ist das eventuell für ein mentales Problem, das er haben könnte?
Er ist ein Marketingmann. Er versteht ja den Sachverhalt überhaupt nicht. Das merkt man ja deutlich. Sondern er blökt da irgendetwas raus, was er meint, was ein bisschen Sinn macht, was es in den meisten Fällen nicht einmal tut. Aber das Entscheidende ist, es geht ihm ja darum, marketingmäßig etwas nach außen zu tragen. Und das sieht man ja an diesen Dokumenten, die man da gesehen hat. Ich hatte mir das angesehen, auch ein paar Sondersendungen und so weiter zu dieser Geschichte der Cicero-Aufdeckung, die eine hervorragende Arbeit gemacht haben. Und da erkennt man dann eben halt auch, dass er an bestimmten Stellen dann ja wohl eingreift und mit Greichen spricht, aber niemals in der Sache, sondern nur mit der Situation, das ist ja eine tolle Sache, das müssen wir jetzt nach außen tragen, das muss jetzt ordentlich auch medial verwurstet
Famos,
werden.
famos.
Ja, und das sind eben halt die Dinge, dass es ihm um die Sache nicht geht, die Zusammenhänge er eh nicht versteht. Er ist ein reiner Marketingmensch. Er sieht ja verhältnismäßig gut aus, das muss man einfach sagen. Er ist groß gewachsen, er ist kein unattraktiver Mensch und er ist auch so ein bisschen so der Kuschelbär und so weiter. Das heißt, man setzt hier ja quasi eine Figur rein, die wahrscheinlich auch viele Frauen beispielsweise besonders dann noch beeindruckt. Das ist auch alles in Ordnung. Aber hier geht es eben halt darum, dass er wirklich als Funktionär eigentlich nur für die nach außen Wirkung zuständig ist. Ihn dahinzustellen und anzuklagen, ist die falsche Person, weil er versteht das gar nicht. Er ist auch nicht in charge. Er ist einfach,
Doch,
ja.
Andreas, natürlich ist er in charge. Also das sehe ich jetzt gerade mal ein bisschen anders. Er ist Wirtschaftsminister, er ist auch
Ja.
Klimaminister, er ist Vizekanzler und er trägt die Verantwortung für die Entscheidung, dass die AKW abgestellt wurden und nicht nur das, sondern bis zur Unkenntlichkeit in Teilen zerstört wurden.
Richtig.
Bedeutet nicht mehr einsatzfähig. Das heißt vorsätzliche Zerstörung und der zuständige Verantwortliche heißt Robert Habeck.
Du hast ja recht. Formal juristisch ist das ja auch so. Was ich meine, ist eben halt nur, der Blick dahinter ist, dass die Strukturen ganz anders sind. Wenn jetzt Habeck rausfliegt und da kommt ein Neuer hin, oder wenn jetzt Scholz rausfliegt und da kommt Pistorius hin, der ja nun wirklich mittlerweile sich auch als Kriegshetzer par excellence herausbringt, dann merken wir, wir geraten ja von einer Dramatik immer tiefer in die nächste. Wenn wir den eigentlichen Sumpf nicht diskutieren, sondern immer nur oben irgendwelche Pflänzchen abpflücken, die da aus dem Wasser rausragen, dann ändert sich das nicht. Du hast ja recht, Habeck muss weg, der muss auch aus meiner Sicht haftungsmäßig mit seinem Privatvermögen aus solchen Dingen haften. Wäre auch mal eine Idee, wenn man strafrechtlich gegen solche Menschen vorgeht, indem man ihnen die Immunität entzieht. Wenn ich sehe, dass einem Herrn Höcke die Immunität entzogen wird und er jetzt von einem in einem Prozess in den anderen reingetrieben wird, um ihn abzulenken, wegen Lächerlichkeiten, das ist ja eine ganz logische Geschichte der Parteienpolitik, die da jetzt hintersteht, aber dann ein Mensch, der tatsächlich schwerste Verbrechen gegen die Ökonomie Deutschlands zu verantworten hat, da hast du recht, da muss man natürlich schon ganz klar vorgehen. Aber wir müssen auch die Hintergründe benennen. Deshalb, ich meine, auf Habeck haken jetzt alle drauf rum und deshalb will ich auch noch in die Hintergründe immer mit reingehen.
Das ist ja auch das, was dich auszeichnet. Dafür sind wir auch sehr dankbar und es ist für uns alle auch sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich konnte das jetzt nicht stehen lassen, dass du
Nein,
ihn
du
da
hast
aus der
recht.
Verantwortung nimmst. Denn mit einer wirklich, wie ich es empfinde, Dreistheit stellt er sich vor die Presse, sagt halt auch, alle Unkenrufe haben sich nicht bewahrheitet, die Preise sind runter. Man kann es nur noch mal wiederholen. Und dann weist er darauf hin, dass das bestimmt jetzt eine spannende Stunde für alle werde, denn alle reden gerade viel. Also ihn stört das schon, dass alle viel darüber reden, was da passiert ist für Deutschland beziehungsweise gegen Deutschland. Man kann ja nur dankbar sein, dass wenigstens einige Medien ganz vorneweg, muss ich wirklich lobenderweise sagen, News von Julian
Ja.
Reichelt, aber auch Apollo, auch Fokus zieht jetzt ein bisschen nach. Die Neue Zürcher Zeitung, die hat sich auch dazu geäußert, so nach und nach. Der Spiegel, der stellt dann vorsichtige Fragen, wo, wenn man jemand ist, der gerne die Überschriften liest und dann entscheidet, ob er weiterliest, wo man dann sagen würde, ach, da ist nichts Interessantes. Also der wirkliche Hammerskandal, der dahinter steckt und hiermit verbunden ist, der wird durch die deutschen Hofberichterstatter nicht abgebildet.
Da hast du recht. Und ich meine, beim Spiegel oder bei der Süddeutschen Zeitung mit dieser Frau Förderl sowie noch, das ist ja der nächste Relotius-Skandal, die sich da ständig irgendwo bedient hat und kopiert hat. Also das ist ja wirklich eine furchtbare Situation. Diese beiden Dinge haben ja nun wirklich auch komplett verloren. Aber die kann man abmelden. Und wenn man die abmeldet und die nicht konsumiert, dann braucht man kein Geld bezahlen. Aber die öffentlich-rechtlichen Medien, das ist der entscheidende Punkt, die mit Zwangsgebühren finanziert werden und diejenigen, die sie finanzieren müssten, sind die, müssen, das sind diejenigen, gegen die damit gearbeitet wird. Das heißt, ich muss meine eigene Zerstörung finanzieren. Das ist für mich ein Paradoxon, was einfach nicht funktionieren darf. Und ich frage immer, der Aufschrei muss kommen, vor allem aber die Justiz. Die Menschen sind eingedampft, die Normalen haben Angst um das Überleben, trauen sich nichts mehr zu sagen, denen nehme ich das nicht übel. Ich bin oft gefragt worden, wenn du sagst, Aufschrei, wo bleibt der Aufschrei? Ja, wer soll denn aufschreien? Natürlich die Verantwortlichen. Wir schreien ja auch auf. Wir sind ja auch dabei und versuchen, Menschen zu erreichen. Und jeder kann das für sich auch. Man muss keine, was weiß ich, hunderttausende Menschen erreichen. Das sind vielleicht nur zwei oder drei oder fünf in seinem Umfeld, indem man wirklich auch mal Klartext spricht, weil auch die Mainstreamer, die mitlaufen, stehen nicht hinter dem System. Sie sind nur eingedampft und trauen sich nicht. Das ist der Punkt. Und man muss natürlich sehr vorsichtig mit den Leuten umgehen und natürlich nicht jetzt als Missionar auftreten und dann den Leuten ihr Weltbild zerstören, dann kommt natürlich der große Widerstand. Das muss schon geschickt gemacht werden.
Nun ist es so, Herr Habeck bezieht sich überhaupt nicht auf Patrick Greichen. Er ist ja nun, wie gesagt, befragt worden. Er bezieht sich auf nicht seine Mitarbeiter, sondern er sucht und findet die Verantwortung ganz woanders. Denn er ist gefragt worden, wie er denn entschieden habe, dass mitten in der Energiekrise die Kernkraft vom Netz genommen wurde. Das hatte ihn ein Reporter gefragt. Und dann sagte er, ja, für ihn sei immer entscheidend gewesen das Gespräch mit den Betreibern. Die hätten gesagt, dass man kurzfristig die AKWs nicht mehr weiter betreiben könnte, denn die hätten keinen Saft mehr in den Brennelementen. Und im März habe es geheißen, die Brennelemente sind ausgelutscht, es gibt keine mehr. Andreas, ist es klug von ihm? Also das zeigt ja, dass er die volle Verantwortung zu übernehmen scheint, dass er vollkommen im Bilde war. Er hat jetzt halt andere Verantwortliche, nämlich die Betreiber. Man darf ja gespannt sein, ob die sich das gefallen lassen.
Die Frage ist, wenn er sagt, die Betreiber, muss man fragen, mit wem er da gesprochen hat. Wenn es natürlich irgendwelche Verbandschefs sind von irgendwelchen AKW-Lobbyistenverbänden, die wiederum als Einzelpersonen ja relativ leicht einzukaufen sind. Das darf man nicht vergessen. Wir haben ja hier den großen Verdacht einer gigantischen Korruption, einer Schmierung der Personen, die in großen Verbänden sitzen. Wir haben die Problematik schon im Landwirtschaftsverband der Bauernverbände, glaube ich, wo der Vorsitzende des Bauernverbandes, mir fällt sein Name nicht ein, auch in der Kritik steht, zu stark mit der Politik da verbunden zu sein, während die Bauern da draußen kämpfen. Und so zieht sich das ja durch alle Verbände durch. Der Deutsche Verband der Hotels und Gaststätten, DEHOGA, beispielsweise. Wenn man sieht, was dort politisch abgesprochen wird, dann merkt man natürlich, dass man durch diese Zentralisierung von ganzen Branchen in Verbänden Personen nach oben gehievt hat. Und das sind dann nur noch wenige. Und die kann man natürlich relativ schnell überzeugen, sage ich mal, mit entsprechender konvertierbarer Währung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass da sogar Verbandslobbyisten der AKWs gesagt haben, okay, das ist mir schon ein paar Millionen wert, da bin ich schon mal bereit, auch meinen Laden dann eben halt umkippen zu lassen und ziehe mich dann irgendwo anders in ein anderes Land zurück. So denke ich mittlerweile, weil es spricht ja alles dafür.
Oh. Also würde sowas noch enthüllt werden, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das interessiert den Hund hinterm Kamin nicht mehr. News schreibt, die machen natürlich auch Vorwürfe den Öffentlich-Rechtlichen. Und hier heißt es, seit Donnerstagabend Punkt 20 Uhr sind sie nichts mehr wert, diese Worte, diese neuen Worte. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja, und da heißt es, Deutschlands wichtigste Nachrichtensendung hat keine Silbe darüber verlauten lassen, stattdessen 15 Minuten über 160 gestrandete Wale in Australien, den neuen 5-Euro-Eintritt für Touristen in Venedig und natürlich ein Blick ins politische Berlin. Und wen hat man da auf der Liste? Die AfD steht unter Druck. Und hier wird weiter berichtet, dabei hätte es ein Festtag für die deutsche Medienlandschaft werden können. Habecks Machtapparat inklusive seiner engsten Vertrauten haben entscheidende Behördenvermerke so verändern lassen, dass der Rest des Landes über die wirklichen Umstände des Atomausstiegs getäuscht wurde. Der Weiterbetrieb der Meiler sollte mit aller Kraft verhindert werden. Das Resultat einer ergebnisoffenen Prüfung durch Experten wurde später durch die Leitungsebene ins Gegenteil verkehrt. Andreas, normalerweise, du merkst, ich bin immer noch fassungslos. Ist das eine Meldung, die sogar um die Welt gehen müsste? Denn die ganze Welt diskutiert das Klima, den Kipppunkt, die Energie, CO2, wie können wir einsparen, was ist klimaneutral? Diese ganze Diskussion, über deren Sinn und Unsinn wir schon viel gesprochen haben, das ist das, was im Moment alle politischen Entscheidungen auf der nahezu ganzen Welt beeinflusst, beeinträchtigt, dazu führt, dass Gesetze verändert werden und dieses Deutschland, die täuschen und tricksen, um die Energie nicht nur unbezahlbar zu machen, sondern ja einfach auch auszudünnen. Vielleicht noch ein abschließender Kommentar, bevor wir dann weitermachen können.
Ja, weil sie tricksen nicht in aus meiner Sicht, sondern sie betrügen. Und Betrügen ist ein Straftatbestand. Und wenn man sieht, dass diese Leitungsebene, diese quasi Dokumente, die vorgelegen haben, ins Gegenteil verkehren und dann die ARD das Ganze noch mit deckt, dann gehört die ARD mit zu dieser organisierten Kriminalität. So einfach. Und diese organisierte Kriminalität, die sich auf die Ausbeutung der Menschen, nämlich des Volkes in Deutschland, beziehen, das ist ja deren Ziel, die auszubeuten, müssen von demselben Volk durch Zwangsgebühren finanziert werden. Das ist der eigentliche Skandal dabei. Und das muss immer deutlicher werden. Ich meine, ich weiß, dass es manchmal auch ein bisschen nervt, weil ich immer wieder damit anfange. Aber wir dürfen das nicht vergessen, denn wir geraten in eine chaotische Lage, die aus so vielen Elementen bestehen und die immer schon wieder auf falschen Grundlagen aufgebaut sind, dass wir irgendwann den Überblick komplett verlieren. Das ist genau das Chaos.
Hier heißt es noch, vielleicht ist das noch mal für unsere Hörer ganz interessant. Warum berichten viele nicht oder viele Mainstream-Medien verhalten? Da ist ja immer wieder die Deutsche Presseagentur, die DPA, als wichtigste Newsquelle, ist schon immer so gewesen. Und wer sich am Zeitungskiosk aufhält oder auch im Netz schaut, wie die Überschriften zu den verschiedenen tagesaktuellen Themen lauten, dann sieht man nicht nur Zwillinge und Drillinge, sondern Zwanziglinge, weil tatsächlich sogar inzwischen die Überschriften und der Text der DPA als Copy and Paste nahezu unverändert übernommen wird. Ja, man hat halt immer weniger Leute. Das kostet alles viel Geld. Die Journalisten, die sich immer noch so nennen, haben keine Zeit und so weiter. Und deswegen, ja, ist es halt der Sache geschuldet. Und die Deutsche Presseagentur, die übrigens auch von der Bundesregierung bis zu 1 Million Euro für den Kampf gegen Fake News bekommt, die füttert eben täglich diese ganzen Nachrichtenportale und hunderte Lokalzeitungen im Land mit den Nachrichten. Und die haben als Überschrift genommen, Bericht zu Atomaus Doppelpunkt. Habeck-Mitarbeiter sollen Kritik ignoriert haben.
Ja.
Der zweite Satz noch, ganz schnell im Text lautet, das Wirtschaftsministerium weist die Darstellung zurück. Man fragt sich, welche Darstellung, die eigene Aktenlage?
Ja, genau, das ist die Situation. Es wird von Darstellungen, das klingt so wie Interpretation oder Fehleinschätzung oder Fake News. Es sind originale Dokumente. Wir bewegen uns doch angeblich in einer Demokratie, wo das Volk der Souverän ist. Und souverän kann das Volk nur dann sein, nämlich wenn es in den Wahlen alle 4 Jahre die Kontrolle der Regierung vollzieht. Das ist ja die Wahl, die Kontrolle der Regierung. Dazu braucht das Volk eine maximale Transparenz. Diese Transparenz wird von diesen führenden politischen angeblichen Volksvertretern verweigert. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um eine demokratische Ordnung, sondern um eine feudalistische Ordnung. Das haben damals natürlich die großen Herren in den Burgen oder die Fürsten auch gemacht. Die haben gesagt, was soll ich denn da die Untertanen da mit meinen Daten belasten? Die haben da keinen Anspruch drauf, die werden ausgepresst und sonst ein Kopf kürzer. Steuerzahlungen sind ja auch eine Art Schutzgelderpressung. Man wird ja quasi auch zu Steuerzahlen genötigt, um dann zum Beispiel widerrechtliche Kriege damit in Gang zu finanzieren. Und man hat gar keine Möglichkeiten mehr, dagegen anzugehen. Das sind die großen Zusammenhänge, die wir hier eben halt sehen müssen.
Jetzt möchte ich nochmal den Weitwinkel etwas weiter fassen, denn vor einem Vierteljahr etwa hatten wir hier eine Meldung vorliegen. Apollo News hat berichtet, andere auch, Tichys Einblick sicherlich auch. Und da wurde die Agora ja ein bisschen deutlicher ins Visier genommen, zu der ja auch Patrick Reichen gehört. Es gibt ja verschiedene Agoras, aber eben auch eine Agora Energiewende. Und ich habe hier mal einen Artikel von Dezember 2023 vorliegen. Da heißt es, und meine Frage, die ich jetzt gleich damit verknüpfe, die lautet, Andreas, wenn wir also Herrn Habeck in dieser Funktion als Wirtschaftsminister genauer anschauen, der also sagt, AKWs, die werden jetzt alle abgeschaltet, verantwortlich sind die oder die, Deutschland hat deswegen nur noch teuren Strom oder bald vielleicht nur noch weniger. Ja, und jetzt guckt man mal, sein Clan, der Patrick-Reichen-Clan, war ja auch der Agora-Plan, die Agora-Gruppe. Und jetzt können wir hier sehen, dass beim Lesen, beim Einfluss grüner NGOs auf die deutsche Klimapolitik keine andere Lobbygruppe in Deutschland so eine zentrale Rolle wie die Agora Energiewende gespielt hat, denn sie hat entscheidende Vorarbeit geleistet, wenn es etwa auch um die geplante Heizwende von Herrn Habeck geht oder die Personalie des Ex-Staatssekretärs Patrick Greichen. Und über viele der Geldgeber der Gruppe wurde inzwischen schon ausgiebig berichtet. Also zum Beispiel fließt ja neben staatlicher Förderung aus Deutschland viel Geld amerikanischer Klimagruppen an die Agora, zum Teil über linke Dark Money-Netzwerke. Ich muss mal ganz kurz hier anhalten, unseren Podcast, denn ich habe hier gerade ein kleines technisches Problem und melde mich gleich zurück. Bist du
Ich
noch
bin
da,
dran. Ich
Andreas?
bin
Ja.
dran. Alles gut,
Du
ja.
kannst ja, du kannst ja vielleicht im Moment, weil ich hier gar nicht rauskomme, kannst du vielleicht die Sache noch mal ein bisschen kommentieren. Es geht nämlich in die
Ja.
Richtung China. So, ich
Ja,
gehe mal
okay.
ganz kurz hier raus.
Okay, gerne. Also was bisher ja größtenteils unbemerkt blieb, das sind genau die Zuwendungen, die aus Fernost gesteuert wurden, nämlich von den systemischen Rivalen, nämlich China. Und die Apollo-News-Recherchen, die haben gezeigt, dass eine entsprechende Klimagruppe unter der Kontrolle vom China-Regime ebenfalls kräftig Geld in die Agora steckte. Also wir stellen fest, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir zurzeit eine Aktion haben, wo es heißt, ein AfD-Politiker, der in der EU kandidiert, ich weiß gar nicht seinen Namen, weil das interessiert mich gar nicht so wirklich, aber der hätte angeblich einen chinesischen Spion, der chinesische Interessen vertritt und heimlich irgendwelche Daten rausgegeben hat und die Agora selbst im Prinzip durch chinesische Strukturen heimlich finanziert wurde, nämlich über bestimmte Unternehmen. Das ist die Energy Foundation in China, die nicht verwechselt werden kann mit der gleichnamigen US-amerikanischen Organisation. Und wenn man dann sieht, dass beispielsweise also Herr Habeck und Herr Greichen quasi gemeinsam sogar mit den Chinesen gemeinsame Sachen machen, und wir sehen ja, dass der chinesische Einfluss natürlich zu einer massiven Zerstörung der Ökonomie in Europa und in Deutschland geführt hat, dann frage ich mich eigentlich, worüber reden wir hier, wenn irgendein AfD-Politiker einen Mitarbeiter beschäftigt in irgendeinem Sekretariat und gleichzeitig die oberste Liga im Prinzip mit den Chinesen gemeinsame Sache machen. Und da ist auch der Geheimdienst natürlich eine ganz nahe Struktur, die sich da auftut. Also es ist unfassbar eigentlich.
Ja, es ist gut, dass du hier gleich mal weiter übernommen hast. Ich bin jetzt auch wieder hier am Platz. Alles gut. Auf jeden Fall geht es ja bei dieser Energy Foundation China um einen sogenannten Professor Ji Zhu, der auf höchster Regierungsebene in Peking tätig ist und der als Vizegeneraldirektor von Chinas Nationalem Zentrum für Klimawandelstrategien gearbeitet hat. Das ist eine Behörde, die direkt der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission untersteht, was wiederum, wie es heißt, einer der wichtigsten Staatsgremien mit Kabinettsrang ist. Und zudem vertrat er China in Klimafragen bei der UN und bei den Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen. Jetzt mal abgesehen von Michael Kra und seinem chinesischen Mitarbeiter Andreas, ich will mal hier zu der möglichen Brisanz in diesem Zusammenhang kommen. Könnte es wirklich sein, dass die Energiepolitik Deutschlands mit von China bestimmt wird?
Ja, die Zerstörung Deutschland genau über diese Situation. Also in den USA steht diese Energy Foundation in China ja bereits schon seit langem unter Verdacht, die dortige Energiewirtschaft durch die Unterstützung lokaler Klimagruppen in ihrem Sinne zu beeinflussen und zu schwächen. Das sind also Geheimdienstaufgaben, die dort gemacht werden. Und diese Geheimdienstorganisation in China, die also quasi die Klimagruppen beeinflussen soll in den USA, und wir wissen ja, in welcher Situation die Chinesen sich gegenüber dieser Klimaagenda stellen, nämlich gar nicht. Die haben vor allem ein Interesse, die Wirtschaft dort aufzubauen und bauen da hunderte von Kohlekraftwerke im Prinzip gerade wieder aktuell. Und wenn diese Organisation gleichzeitig dafür sorgt, dass die Klimaagenda zum Beispiel in Deutschland über die Agrarwende, wie heißen sie nochmal,
Agora, inne.
Agorawende. Und Herrn Greichen offenbar. Also ist Herr Greichen die Frage, ist er eigentlich ein chinesischer Spion? Das ist doch die Frage. Das heißt, ist der beste Freund, nein, nicht nur der beste Freund, sondern der Vorgesetzte von Robert Habeck nicht ein chinesischer Spion, der mit solchen Vereinen gemeinsam gearbeitet hat, um dann im Prinzip sogar Papiere zu fälschen in Deutschland, die dann dazu führt, dass Deutschland in den ökonomischen Ruin treibt. Und da diskutiert man über einen Herrn Krah, sagtest du gerade, dass der irgendein Mitarbeiter dort hat. Und da wird die Presse wieder aufgebauscht, da wird ganz groß drüber berichtet, aber über den eigentlichen Skandal, da verliert man dann kein Wort. Da diskutiert man dann über gestrandete Wale in Australien, was ich übrigens auch sehr tragisch finde. Aber das ist eben nicht die Frage, die wir hier haben.
Also, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die Energy Foundation China, deren Großteil aller Büros liegt in Peking. Die werden dort von eben jener Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission überwacht, für deren Klimazentrum dieser Professor Su schon in der Vergangenheit gearbeitet hatte. Das gibt die Klimagruppe auch ganz offen zu. Außerdem ist man bei der Abteilung für öffentliche Sicherheit Pekings registriert, kann man der Webseite entnehmen. Und es wird auch das erklärte Ziel der Energy Foundation China hier wiedergegeben. Und das lautet wörtlich, den Wohlstand und die Entwicklung Chinas und der Welt sowie die Klimasicherheit zu fördern. Und dazu wolle man die Energietransformation vorantreiben und die Wirtschaftsstruktur optimieren. Man
Genau.
erfülle diese Mission, indem man als Fördermittelvergeber, Vermittler und strategischer Berater fungiere. Davon scheint ja dann die Agora auch zu profitieren.
Genauso ist es. Und was wir hier sehen, ist nichts anderes als eine Lobbyorganisation der Chinesen, die ihre Road and Belt Initiative, also die neue Seidenstraße, konzipieren, um dann im Prinzip die besseren, günstigeren, klimaschonenderen Wege für die Transporte und für die Logistik aufzubauen und gleichzeitig, also parallel dazu, hybrid gewissermaßen, die Konkurrenten durch eine völlig irrsinnige und verwirrte Klimapolitik in den ihn zu treiben. Das heißt also, es handelt sich um eine Machtübernahme der Chinesen. Das sind geheimdienstliche Tätigkeiten vom Feinsten. Und nochmal, Herr Habeck und Herr Greichen wurden über diese Organisationen finanziert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich steht der begründete Verdacht im Raum, dass Herr Habeck, übrigens, der auch schon mal gesagt hatte in einem Fernsehinterview, wollen wir im Prinzip, dass die Menschen selbst entscheiden, was in einem Land passiert, oder müssen wir es ihnen diktieren, dass die Leute das tun, was der Staat macht, wie es in China ist. Und er hat sich ganz klar für das chinesische Modell ausgesprochen. Das heißt, für mich ist es doch so, dass Herr Habeck hier eindeutig im Verdacht stehen muss, ein chinesischer Spion zu sein, mit seinem Führungsoffizier Greichen, um es mal so ein bisschen sarkastisch auszudrücken.
Ja, in dieser Apollo-News-Meldung, da wird auch weiteres noch berichtet. Diese Energy Foundation China hat ja auch Büros in Kalifornien und da stehen die bereits unter Verdacht, die dortige Energiewirtschaft durch die Unterstützung lokaler Klimagruppen in ihrem Sinne zu beeinflussen und zu schwächen. Also da scheint ja auch eine Art Machtkalkül dahinter zu stehen. Es
Klar.
gab auch letztes Jahr zum Ende des Jahres einen Beitrag, da wurde berichtet über Spenden an US-Klimaaktivisten und es wurde zitiert, der Chef des Institute for Energy Research, es ist auch der Ex-Leiter für die Regierungsübernahme der Trump-Administration im US-Energieministerium, der Mann heißt Thomas Pyle und der hat Folgendes gesagt, die Verbindungen der Energy Foundation zu China sind sowohl äußerst beunruhigend als auch verwerflich. Diese Umweltorganisationen, die Empfänger dieses Geldes, opfern im Wesentlichen unsere nationale Sicherheit und stärken China. Das ist ja sehr vergleichbar.
Ein weiteres Dokument und ein Indiz dafür, dass Herr Habeck ein chinesischer Spion ist. Ich weiß, das klingt ja wie die wilde Verschwörungstheorie. Und eben halt Herr Greichen, eben halt als sein Vorgesetzter. Und dass er vorgesetzt ist, das sieht man, dass Herr Greichen eben halt im Alleingang Dokumente fälscht oder fälschen lässt. Im Prinzip, ohne im Prinzip seinen Untergeordneten Habeck überhaupt zu informieren, um dann letztendlich Atomkraftwerke abzuschalten oder Kernkraftwerke. Und dann sehen wir dieses ganze Tohuwabohu, was dabei rauskommt, nämlich die Zerstörung, dass so weit geht, dass selbst die BASF im Prinzip irgendwann gesagt hat, wir gehen und die großen Unternehmen weggehen. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier nicht nur über diese Personen und über die Industrie, sondern über die menschlichen Schicksale, die damit verbunden sind. Das ist nicht nur, dass die Menschen ihre Jobs verlieren, sondern damit verlieren wir auch Steuereinnahmen, damit verlieren wir auch Sozialstrukturen. Das heißt, das gesamte Land wird tatsächlich der Bevölkerung gegenüber ins Chaos gestürzt. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist eine Kriegsführung, die gewaltig ist. Und wenn ich dann sehe, dass mit den chinesischen Geheimdiensttätigkeiten da involviert ist und eventuell verknüpft ist sogar ein Bundeswirtschaftsminister und seine entsprechenden, ich weiß es eben halt nicht, Funktionäre, die in der Führungsoffiz, mir kommt das wirklich vor wie so eine Geheimdienstgeschichte, die man daraus basteln könnte. Ist natürlich alles jetzt ins Unreine gesprochen, aber das sind meine Dinge, die mir durch den Kopf schießen, wenn ich diese Zusammenhänge sehe.
Um mit den Worten von Hans-Georg Maaßen zu sprechen, es gibt hier eine ganze Reihe von Verdachtsmomenten, einschließlich der Aussage Robert Habecks zu Beginn seines Amtsantrittes vor 2 Jahren und 5 Monaten, als er nämlich ankündigte, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Man kann diesen Satz nicht oft genug wiederholen. Damals habe ich gedacht, er hat sie nicht alle. Was meint er? Inzwischen klingt es fast rückwirkend wie prophetisch oder planmäßig.
Naja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Aussagen, die er gemacht hat, so ein bisschen mit dem WEF korreliert. Und das ist ja auch ganz wichtig, das WEF, das ist ja auch eine Schweizer Organisation. Wir finden ja in der Schweiz momentan eben halt ein Sammelsurium dieser Herrschaftsinstrumente, ob das die UN ist in Genf, ob das die WHO ist in Genf, ob das die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist in Basel oder WEF in Davos. Dort formiert sich ja momentan der Zentralismus für all diese Verwerfungen, die wir jetzt gerade sehen. Und die Schweiz ist dafür quasi regelrecht annektiert worden, also zumindest räumlich. Ich rede nicht von den Schweizern, sondern ich rede von den Organisationen, die dort sind. Und wenn wir wissen, dass der Herr Schwab als Chef des WEF natürlich auch sehr verbunden ist, alleine mit China, alleine schon durch die familiären Strukturen. Seine Tochter ist verheiratet mit einem Chinesen oder der Sohn mit einer Chinesin, ich
Der
weiß es
Sohn
nicht
mit einer
genau.
Chinesin.
Oder so. Da sind ziemlich starke Verbindungen auch zwischen China und WEF. Und Herr Habeck war natürlich auch einer von den Young Global Leaders beim WEF. Warum soll über diese Struktur WEF, China, Habeck und dann sehen wir diese Geschichten, die da gerade laufen mit dem Greichen-Clan und diesen ganzen kriminellen Akten? Da kann man schon ein Geflecht erkennen. Und wenn das kein Sumpf ist, der sich da zumindest von den Indizien her offenbart, dann weiß ich nicht, was man noch als Sumpf bezeichnen soll.
Wir bleiben mal beim Thema Sumpf, Andreas. Na gut, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Einleitung. Es ist nur eine Anmutung, die mich gar nie mehr verlassen will, seit ich Herrn Pistorius als Verteidigungsminister anschaue. Der ist ja im Moment groß in Fahrt. Der wird gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, also da sind die sehr aufgewacht und sehr rege, um nämlich ihn der Welt auf dem Silbertablett anzupreisen, was das für ein toller Typ ist. Von Nachfolger im Kanzleramt ist die Rede und handfest und sympathisch. Und wen immer man interviewt bei ARD und ZDF in entscheidenden Stellen, die sind des Lobes voll und können sich gar nicht mehr beruhigen. Und er war ja jetzt auch bei Maischberger in dieser Woche. Das ZDF hat ihm ein großes persönliches Porträt gewidmet. Das heißt Mensch Pistorius, Ausrufezeichen. Und
Unfassbar.
ja, und am vergangenen Mittwoch, also vorgestern, hat er gesessen bei Sandra Maischberger. Ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, da mal reinzuschauen. Es war schwierig. Also er hat über schwerwiegendere Themen wie die Lage in der Ukraine gesprochen, Waffenlieferung, aber er hat vor allem auch über die Neuausrichtung der Bundeswehr gesprochen und über eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und das hat er mit derart markigen Worten unterstrichen, dass es einem Angst und Bange wurde. Und Emma, also Alice Schwarzer, da kommen wir gleich noch drauf, einen ganz besorgten Artikel auch veröffentlicht hat. Pistorius hat zunächst mal Einblicke gegeben zum Stand des Ukraine-Krieges. Die Ukraine wehre sich, sagt er wörtlich, auf unvorstellbar mutige, tapfere, aber auch kluge Art und Weise, aber ihr fehlten halt die Systeme zur Luftverteidigung und deswegen habe Deutschland unlängst entschieden, diesem überfallenen Staat ein drittes Patriot-System zu liefern, was mit großer Begeisterung und Dankbarkeit aufgenommen worden sei. Andreas, das zeigt ja schon auch, wie es erstmal für Deutschland mit der Ukraine weitergeht.
Also wir sind ja Zeuge einer strukturierten Situation, wie man in einen Krieg rein manövriert wird. Wir kennen das im Prinzip aus mehreren dunklen Phasen der deutschen Geschichte, wie das aufbaut. Und aufgrund dieser, ich sage mal, historischen Kenntnisse, die wir haben, vorausgesetzt, wir beschäftigen uns überhaupt damit und lesen nicht nur Geschichtsbücher, sondern auch mal ein paar Dokumente, dann sehen wir, wie Menschen auch aufgebaut werden. Pistorius gilt als beliebtester Politiker Deutschlands. Das wäre er niemals, wenn die Presse ihn nicht dazu gemacht hätte. Das ist ja kein Vorgang, dass die Menschen von sich aus sagen, oh, der Pistorius ist aber ein ganz, ganz toller, den mögen wir aber, sondern man muss alleine durch Präsenz und Berichterstattung dazu aufgebaut werden. Das ist eine so typische Propaganda und ein solches wirklich sträfliches Versagen der öffentlich-rechtlichen Medien. Und als ich da dieses gesehen habe, Mensch Pistorius, dieses Porträt im ZDF, da ist mir fast mein Kaffee runtergefallen, weil ich gedacht habe, so eine offensichtliche Propaganda, die da gemacht wird, auf Kosten der Bürger mit Zwangsgebühren ist für mich noch vor wenigen Jahren unfassbar gewesen. Und ich galt schon als Crash-Prophet, aber die Realität hat alle meine Prognosen weit übertroffen mit dem, was wir sagen. Dieses unterschwellige Zerstören der menschlichen Seelen und die Menschen dann zu treiben, das ist der entscheidende Punkt. Ja, und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass man dann gleichzeitig, Ukraine wird überhaupt nichts kritisiert, da ist es alles gut, Russe ist immer böse, das ist die Schwarz-Weiß-Malerei. Und das passt natürlich alles dazu zusammen, dass Europa in eine ernste militärische Konfliktsituation getrieben werden soll. Aber eben halt nicht vom Osten, es tut mir leid, das kann ich nicht erkennen, sondern vom Westen, da kann ich es beurteilen.
Ganz ehrlich gesagt, wenn man sich dieses ZDF-Porträt anschaut, selbst wenn man Herrn Pistorius vielleicht sogar ein bisschen sympathisch finden würde, wird er einem unsympathisch gemacht, weil so gehypt wird. Also eigentlich muss jeder, der ein bisschen Einschätzungsvermögen hat oder eine Art innere Stabilität, um sich das überhaupt zuzutrauen, das sofort merken. Ja, und er hat, der gute Herr Pistorius, der hat dann in der Sendung, ist er gefragt worden, warum die Olaf Scholz eben der Ukraine den deutschen Marschflugkörper Taurus verweigere. Da hat er gesagt, ja, das bleibt auch dabei und hat das zwar am Rande mit der geringeren Reichweite betont, aber er hat dann gesagt, dass die entscheidenden Argumente tiefer lägen, von ihm aber nicht öffentlich gemacht werden. Er sagt, es gibt Aspekte einer solchen Entscheidung, die sind so bedeutend für die nationale Sicherheit, dass man sie nicht öffentlich diskutiert. Da ist mir wieder eingefallen, dass ja das Gerücht herumgegangen ist, als die Generäle abgehört worden waren und von den Russen geleakt worden waren, dass es hieß, dass die Russen, ich glaube, Herr Kiesewetter hatte das gesagt, noch viel mehr Informationen über Deutschland hätten und sozusagen in der glücklichen Lage wären, Deutschland auch erpressen zu können. Könnte das in einem Zusammenhang stehen?
Das könnte natürlich auch, aber was der Pistorius hier macht, ist im Prinzip auch eine Methode der Panikmache. Er versucht hier dem Volk bei solch einem Satz zu suggerieren, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, Und ich weiß, dass euer Leben quasi nicht nur in meiner Hand ist, sondern mehr oder weniger euer Hintern schon längst in der Schlinge hängt. Und wenn da morgen irgendeine Kleinigkeit schiefläuft, dann werden wir hier quasi alle weggebombt. Da geht ja die Fantasiespirale durch. Wenn man sagt, ich darf über diese Dinge nicht sprechen, dann würde er nicht darüber sprechen und keiner wüsste, dass er nicht darüber sprechen darf. Aber wenn er sagt, ich spreche nicht darüber, weil ich nicht darüber sprechen darf, aber ich weiß da was. Das macht den Menschen unbewusst Angst. Das gehört auch mit zur Manipulation. Oh, die Lage ist vielleicht viel ernster, als wir alle glauben, aber er darf nicht drüber sprechen. Da gab es irgendwann mit dem Herrn de Maizière in einem Zusammenhang, ich glaube, es war ein Terroranschlag oder sonst irgendwie so etwas. Und da wurde er auch mal gefragt, warum er bestimmte Entscheidungen getroffen hatte, schon viele Jahre zurück. Und da hatte er dann gesagt, wenn die Menschen wirklich jetzt wüssten, was da momentan gerade läuft, das kann ich nicht bringen. Das ist einfach zu gefährlich. Und damit hat er natürlich eine Panik. Und da ist er von der Presse platt gemacht worden, wie er denn mit solchen Methoden der unterschwelligen Panikmache hier auftreten könnte. Genau dasselbe haben wir hier von Pistorius. Das ZDF hat offenbar als Zielgruppe auch die intellektuelle Insuffizienz, also das heißt also die Leute, die wirklich nicht weiter denken können als eine fette Sau springen. Entschuldigung, das ist ein Spruch von meinem Vater. Das ist wirklich dramatisch, finde ich.
Habe ich schon öfter gehört, den Spruch.
Ja, du ja.
Das ist hier übrigens veröffentlicht worden bei Sandra Maischberger in der ARD.
Ah, okay.
Da will ich auch noch mal ganz kurz reinlesen, was nämlich Herr Pistorius jetzt so vorhat, wie viel Geld er ausgeben will und wie wenig Zeit auch er offenbar hat. Es gibt ja langwierige Beschaffungsprozesse in der Bundeswehr, da fehlt's hinten und vorne. Da sagt Herr Pistorius, es sei jetzt sehr wichtig, ganz schnell zu agieren. Der Faktor Zeit habe erste Priorität, laute seine klare dienstliche Anweisung an alle beteiligten Dienststellen. Und zudem gelte es, auf vorhandene Lösungen zurückzugreifen, statt auf individuelle Wünsch-dir-was-Lösungen. Und diese Prozesse habe er im letzten Jahr schon begonnen zu beschleunigen. Die Neuausrichtung der Bundeswehr werde dreistellige Milliardenbeträge kosten, die sich nicht mit Haushaltskürzungen ausgleichen lassen. Deutschland könne es sich nicht erlauben, zur Finanzierung der Verteidigung einen sozialen Kahlschlag in Kauf zu nehmen, der die Gesellschaft auseinandertriebe und unliebsame Parteien fördere. Hier ist also die Rede von einer dreistelligen Milliardensumme. Wir hatten doch jetzt schon mal 100 Milliarden sogenanntes Sondervermögen. Das ist ja offenbar auch alles schon verpufft.
Ja, natürlich ist das verpufft. Also wo das Geld bleibt, das weiß ich nicht. Also zumindest geht es offenbar nicht in die Bundeswehr, sonst hätten wir die modernste Armee der Welt. Wenn wir eines sehen, dass der russische Rüstungsetat im Jahr bei ungefähr 80 Milliarden lag, bis noch vor 1 oder 2 Jahren. 80 Milliarden im Jahr. Und hier von dreistelligen, also von über 100 Milliarden gesprochen wird bei der Bundeswehr, nur bei der Bundeswehr, gegenüber des gesamten russischen, der Föderation. Also dann merkt man doch, dass da was nicht stimmt. Und ich habe so das Gefühl, man will hier im Prinzip wieder auf deutsche Kosten ein riesen eine Infrastruktur aufbauen, wo die anderen Länder auch mit aus Deutschland finanziert werden. Denn Deutschland hat ja die Problematik, dass sie sowieso ihre Waffen nicht produzieren können, wie sie wollen, weil sie eben halt noch immer unter diesem Besatzungsstatus von USA sind. Das sind nicht meine Worte, sondern die von Herrn Gysi. Gysi von den Linken, der sogar Frau Merkel noch vor kurzem gesagt hatte, nach dem Motto, wollen Sie den Besatzungsstatus von Deutschland nicht langsam mal beenden gegenüber USA? Im deutschen Fernsehen hat er das gesagt, ich glaube auf Phoenix. Also es das heißt, wir haben hier eine Situation, dass Deutschland ausgepresst wird wie eine Zitrone, um den Krieg wieder maßgeblich zu finanzieren, wie sie vorher die EU finanziert haben und so weiter. Das sind so die letzten Ausdrückmechanismen. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Spiel auch bald dann vorbei sein wird, weil Deutschland natürlich bald aufschlägt, weil es einfach nicht mehr kann. Wenn ich sehe, dass mittlerweile in Deutschland Leute hungern oder sich Apfel oder Paprika nicht mehr leisten können, wie ich gestern irgendwo in einem Interview gesehen habe, also dann wird das eben halt wirklich ernst. Das sind so die wirklichen letzten Züge, die man gegen Deutschland noch fahren kann. Und dann sind sie aber auch finanziell fertig.
Wer hätte das gedacht in so kurzer Zeit, dass das möglich sein könnte? Herr Pistorius hat auch auf die Frage einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht bekundet, einen wörtlich klaren Plan vor Augen zu haben. Dann sagt er, wenn wir verteidigungsfähig, kriegstüchtig sein wollen in Zukunft, brauchen wir eine stärkere Armee. Neben Berufssoldaten seien dafür Wehrpflichtige vonnöten, die zum Beispiel wie in Israel als Reserve zur Verfügung stünden. Das sei, so unterstreicht Herr Pistorius, überlebenswichtig. Er spricht aber auch davon, dass sich die Wehrpflicht in der alten Form nicht mehr reaktivieren lasse, da alle Strukturen dahinter zerschlagen worden seien. Aktuell denke er über Zwischenschritte zur Dienstpflicht nach, die er in Kürze vorstellen wolle. Noch im Mai wird er mit einem konkreten Vorschlag rauskommen.
Und
Dann.
dann wundern Sie sich, Entschuldigung, dass die jungen Leute im Prinzip immer mehr zur AfD tendieren, die sich eindeutig für eine Verhandlungslösung mit Russland aussprechen und versuchen wollen, wieder eine neutrale Zone zwischen dem Westen und dem Osten hinzubekommen, ohne NATO und ohne eben halt Warschauer Pakt, den es damals gab, den es ja jetzt nicht mehr gibt. Das heißt also, da wundert man sich, dass die Menschen natürlich, die jungen Menschen, keine Lust haben, in den Krieg zu ziehen. Das ist ja die Absurdität, die wir haben. Und dass sie dann irgendwann sagen, wir haben es ja gerade gelesen in irgendeiner Zeitung jetzt, wieder einer großen sogar, dass statistisch bewiesen ist, dass die jungen Leute zwischen 16 und 29 jetzt eben halt die AfD wählen würden. Und zwar auf Platz 1. Das hätte ja niemand noch für Möglichkeiten. Vermutlich sind das nicht unbedingt diejenigen, die in den Universitäten indoktriniert werden, denn wir haben momentan ja eine Situation, dass die höchste akademische Liga mittlerweile zu der verblödetsten gehören, was nämlich die Indoktrinierung anbelangt, nicht was ihre Fächer anbelangt, das mag stimmen, aber die politische Indoktrinierung der Universitäten, die zeigt natürlich, dass die arbeitenden normalen Menschen, die eine Lehre gemacht haben, die alten Handwerker, die Garanten unserer alten Wirtschaftsordnung, dass die normalen Bürger weit über den hoch sogenannten gebildeten Intellektuellen stehen, was die geistige Entwicklung anbelangt.
Es ist auch so, also ich habe ja hier auch, wo ich unterwegs bin in Europa, immer wieder Treffen auch mit jüngeren Leuten, durchaus mit Migrationshintergrund, wo die Eltern irgendwann mal ins Land gekommen sind, die Kinder entweder hier geboren oder noch in der alten Heimat geboren, aber hier aufgewachsen sind, die hier arbeiten, die studieren, die Geld verdienen und viele Steuern zahlen. Also da ist das weit verbreitet, da, auch wenn das die Herrschaften in Berlin nicht hören wollen, aber das sind die Wähler unter anderem der AfD.
Naja, die jungen Menschen haben Angst, es wird ihnen die Zukunft genommen mit irgendwelchen Verblödungsargumentationen nach dem Motto, jede Zelle meines Körpers ist glücklich, Schubidua, und dann laufen die da irgendwo rum. Ich habe so das Gefühl, dass so das Realitätsbewusstsein eben halt komplett nach hinten geschossen ist. Aber junge Leute, die zum Beispiel sagen, die noch den Kopf zusammen haben und auch das Herz noch zusammen haben und sagen, ich möchte gerne einen Beruf haben, ich möchte gerne eine Familie haben, ich möchte die gern ernähren können, ich möchte gern einmal im Jahr in den Urlaub fahren oder mir ein Auto gönnen, einfach weil ich es mir leisten kann. Und ich glaube auch irgendwann nicht mehr an diese Geschichte dieser Klimapanik, die man mir da jeden Tag indoktrieren will, wenn ich sehe, wie andere Staaten damit umgehen. Also diese Widersprüchlichkeit fällt Ihnen jetzt auf die Füße. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte, die wir gerade erleben, dieses momentanen Untergangs, es kommt auch der Wiederaufbau, dass dieser historische Fakt, der wird in die Geschichte eingehen und dann könnte sogar sein, dass der dunkelste Teil der Geschichte sich nochmal verändert auf einen späteren Zeitpunkt.
Ja, ich kann nur immer wiederholen, bleibt alle bloß in eurer Kraft und pflegt und hegt sie, diese innere
Absolut.
Kraft, mit Gebeten und mit innerer Ruhe und mit der Übersicht. Also wer diesen Weitwinkel öffnet und nicht nur das Irdische, sondern auch das Geistige dazu bringt, du hast es gerade ja schon angesprochen, der kann sich ein Gesamtbild machen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir in dieser entscheidenden Zeitphase sind, in diesem Nadelöhr, in dem wir schon im vierten Jahr, ja fast im fünften Jahr stecken, ne? Warte mal, vierte, 20,
20
21,
ging's los,
naja, ja,
vier.
im fünften Jahr stecken wir jetzt darin, dann Kann man sich vorstellen, dass es vielleicht noch eine Weile dauert, aber dass wir auch schon einiges gewuppt und hinter uns gebracht haben. Und natürlich wird es noch ungemütlicher werden für viele Menschen, auch auf der ganzen Welt. Auch in Kanada sind wir natürlich nicht ausgenommen von verrückten Entwicklungen, die man manchmal gar nicht glauben kann. Aber es gibt nicht mehr den Platz auf der Welt, wo man safe ist, weil manche Leute schreiben uns ja, aber ihr in Kanada, ihr habt ja auch Ärger und ihr habt ja auch Stress. Wir behaupten ja auch nichts anderes. Nur es liegt an jedem selber, welches persönliche Umfeld er sich schafft und wie er diese Zeit übersteht, indem er nämlich einfach sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, mit seinen Liebsten, die Familie ein bisschen ernster nimmt, auch versucht nicht zu streiten, versucht nicht Recht haben zu wollen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die erwachsenen Kinder oder die Kinder auf die alten Eltern losgeht, sondern dass wir uns in Toleranz und Geduld üben lernen, nämlich einfach auch kommen zu mehr Menschlichkeit wieder.
Genau, und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir Kanada zum Beispiel gerade sagen und das mit Europa vergleichen, wir müssen ja Kanada mit Europa vergleichen und nicht mit Deutschland oder mit Schweden, sondern das ist ja genauso groß. Und wir sehen ja auch, wenn wir Europa analysieren, zum Beispiel in Sachen Corona-Politik, da sehen wir, dass Schweden sich für einen völlig anderen Weg entschieden hat und der muss verglichen werden gegenüber beispielsweise Deutschland. In Kanada zum Beispiel ist es so, dass Nova Scotia, wo wir hier sind, ganz anders dargestellt werden muss als Alberta oder British Columbia, weil das sind eben halt völlig andere Länder gewissermaßen. Es ist ja nicht so, dass er so zentralistisch runterdiktiert werden kann. Auch das sind eben halt die wichtigen Dinge und die sind auch immer vorübergehend. Da diese politische Lage ist eine Situation, die sich morgen wieder ändert. Der Wiederaufbau in Deutschland, wie wir ihn hatten nach 1949, und ich sehe hier mittlerweile, nach 1945, ich sehe hier mittlerweile Parallelen auch dabei. Dieser Krieg, der momentan läuft, zum Glück noch nicht militärisch, und ich hoffe, dass es soweit bleibt, wird aber dieselben Folgen haben, was die Zerstörung anbelangt, wie damals im Zweiten Weltkrieg das gewesen ist. Aber der Wiederaufbau führt dann natürlich wieder zu Veränderungen. Und ich hoffe, dass endlich mal dieser wirkliche Durchbruch stabil durch den Wandel, das heißt die echte Transformation vor allem auf der geistigen Welt, dann in Zukunft diese Dinge verhindert. Und ich bin da tatsächlich guter Hoffnung, dass Gebet und auch die Gedankenformen, mit denen wir Gedankenzentralen aufbauen und wenn wir die entsprechend Licht ausrichten, haben wir ganz konkret unglaublich viele Machtinstrumente in der Hand. Das ist nicht eine Geschichte, dass man sagt, ach, da hilft jetzt nur noch beten. Nein, nein, das ist ein Machtinstrument. Größer als alle Politiker, wenn sie sich zusammentun würden, ist das Gebet und die Gedankenform, die nämlich dann ein neues morphogenetisches Feld schafft. Das muss verstanden werden.
Ich freue mich auch schon wieder, wenn ich nächste Woche zu Hause bin, um
Oh, ich auch.
wieder die Live-Abendgebete, also fast Live-Abendgebete machen zu können. Ich habe übrigens eine lustige Zuschrift bekommen von jemandem, den ich von früher aus den Mainstream-Medien kenne und der auch dort immer noch arbeitet und wir überhaupt keinen Kontakt hatten. Und der hat mir geschrieben, er hätte gesehen, dass wir, also ich vor allem, ein Gartenbuch herausgebracht hätte und was denn aus mir jetzt geworden sei. Das hat er mit so ein bisschen spöttischen Unterton geschrieben, obwohl wir uns eigentlich auch immer gut verstanden haben. Und ich habe ihm geantwortet, dass wir dieses Buch deswegen herausgebracht haben, weil es genau das ist, was wir auf jeden Fall, du und ich, darunter verstehen, um uns vorzubereiten auf die neue Zeit. Um uns zu stärken, uns zu trainieren, zu üben in all diesen Dingen wie Gemüse selber anbauen, Brot selber backen, Gemüse selber einmachen, einkochen, dörren und so weiter. Und das hat er verstanden. Er hat gesagt, ach so, das ist eine Philosophie. Ja, es ist eine Philosophie. Und wenn man zum Beispiel, du weißt es ja selber mit deinen wunderbaren Hühnern, im Wenn man diese Arbeit jeden Tag machen muss, Pflanzen gießen, umtopfen, natürlich auspflanzen und so, oder du eben mit den Hühnern, dann ist man mit diesen natürlichen Dingen beschäftigt. Man schaltet in dieser Zeit ab, kann Kraft gewinnen und kann sich vor allem vorbereiten. Also aus meiner Sicht eigentlich so wirklich die Vorbereitung schlechthin.
Ja, also ich habe ja jetzt noch mal unser Provisorium schon mal durchgelesen. Das Originalbuch ist ja noch nicht vorhanden als Druck und ich habe da
Nächste
noch mal
Woche.
so noch mal reingelesen. Es ist ja auch sowas von witzig geschrieben und auch so lebensbejahend und was natürlich wirklich schön ist, wir haben wirklich da ein paar nette Fotos von uns drin, auch nicht nur von uns, sondern auch so von den Pflanzen und von den Tieren und von den Hühnern. Also da geht selbst mir das Herz auf, obwohl ich das ja nun schon länger kenne, diese Arbeit und es macht wirklich Freude. Also ich freue mich sehr darauf.
Geht dir das Herz auf, wenn du deine schönen Fotos siehst?
Ja, genau, wenn ich mal, ja, deshalb hab ich zu Hause, weißt du, nur gerahmte Spiegel, weil das sind immer die schönsten Bilder.
Ich will jetzt aber trotzdem noch mal von den schönen Dingen, die oder soll ich aufhören? Ich wollte jetzt gerade noch mal
Nein, nein,
zu
mach noch.
Steadfast Defender kommen, denn das ist sozusagen jetzt der letzte Akt im NATO-Großmanöver und da ist ja auch angekündigt worden, dass man in Deutschland davon viel mitbekommen wird. Die Führung in diesem Steadfast Defender 2024 hat Deutschland. Und während Kriegsmaterial und Soldaten auch durch Österreich hindurch an die Ostflanke geschickt werden, diese NATO-Übung läuft ja schon seit einigen Monaten und dabei will man testen, die Kriegsbereitschaft gegen Russland. Deutschland macht sich, wie es heißt, kriegsfest und es ist tatsächlich die größte Übung seit dem Kalten Krieg. Und jetzt beginnt die Übungsreihe Quadriga 2024, die von der deutschen Bundeswehr eben angeführt wird. Und damit liefert Deutschland seinen Anteil an Steadfast Defender. Andreas, die Herrschaften Pistorius und Co., die geben da zum Ausdruck, was man alles da vorhat. Also für die Bevölkerung soll es eine besonders sichtbare Hochphase der Übung geben, die jetzt startet, von der Alarmierung über den Aufmarsch bis zum Einsatz von Kräften muss, heißt es, im Bündnisfall alles schnell gehen. Im Fokus der Übung steht darum, das schnelle Verlegen großer Truppenanteile in die Einsatzräume. Und dazu hat General Breuer, das ist ja der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, in der Bundespressekonferenz in Berlin Auskunft gegeben und hat wörtlich gesagt, es wird lauter und es wird voller werden auf Deutschlands Schienen, aber auch auf Deutschlands Straßen. Mehr Flecktarn auf der Autobahn sei ein ungewohnter Anblick für viele. Dies mache den militärischen Teil der Zeitenwende aus. Und Herr Breuer betonte, dass dieses Übungsgeschehen trotz guter Vorbereitung von der NATO-Ebene bis zu den kommunalen Behörden Auswirkungen auf den Alltag der Bürger in Deutschland haben werde. Schwertransporter, gepanzerte Fahrzeuge auf Tiefladern, lange Kolonnen von militärischen Lkw unterschiedlicher Nationen auf den Straßen und Rasträumen jenseits der Autobahn. Das ist die Übung der Zeitenwende, nennt Breuer das auch, wie Olaf Scholz das auch getan hat. Ist das fühlbar eine Einschüchterung der Menschen?
Na, es ist mehr eine Strategie, wie man es systematisch aufbaut. Also unsere Hörer, die wissen das natürlich. Wir haben vor wenigen Monaten noch davon gesprochen, als das erste Mal der Begriff Ostflanke aufkam, wo ich gesagt habe, so beginnt es mit dem Begriff. Und jetzt ist es mittlerweile eben halt so, dass die Menschen wirklich auch kriegsbegeistert werden sollen. Ob das funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Aber genau so soll es offenbar laufen, dass die Leute jetzt so lange vollgemüllt werden mit einseitiger Information, damit sie den Krieg auch einsehen sollen. Die sollen ihn ja einsehen, die müssen sich ja verteidigen. Es gibt zwar keinen Angriff, aber sie wissen, sie müssen sich verteidigen. Und der Angriff, den findet man eigentlich nur in großen Lettern in irgendwelchen Zeitungen, weil angeblich Putin gedroht hätte mit Atomwaffen. Und in Wirklichkeit gucke ich mir ja die russischen Medien auch an und sehe immer nur die große Warnung vor der Gefahr eines Atomkrieges. Also ich sehe das glatte Gegenteil dort. Nun kann ich die russischen Medien nicht beurteilen, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Inwieweit weiter gelogen oder taktiert wird, das kann ich nicht sagen. Und ich gehe davon aus, dass dort auch gelogen und auch taktiert wird. Aber im Westen, da weiß ich es, dass gelogen und taktiert wird. Und deshalb rede ich über den Westen. Und zwar nicht, damit ich damit sage, der Russe ist gut und der Westen ist doof. Das ist mir zu einfach. Sondern ich weiß, dass der Westen definitiv ein mieses Spiel spielt, die Menschen für einen Krieg innerlich vorzubereiten. Und wir wissen alle, es geht um eine ökonomische Verzögerung eines Zusammenbruchs, indem man schnell nochmal einen Krieg nachschiebt, wie diese Corona-Geschichte nachschiebt, was jedes Mal gigantische Gelder umverteilt auf die tatsächlichen Machtinhaber dieser Welt, die wir bei den Philanthropen finden und die dann ihre Ministerien bei den NGOs haben. Alles verschleiert. Aber das ist eben halt das Bild, was ich da immer sehe.
Ich will noch mal ganz schnell zum Schluss hineinlesen in die Zeilen Alice Schwarzers, Deutschlands einstiger Cheffeministin, mit der auch ich einigen Trouble hatte. Aber das, was sie hier schreibt, finde ich doch sehr bemerkenswert. Sie hat das Ganze übertitelt mit den Worten Operationsplan Deutschland. Ein 1000-Seiten-Plan des Innenministeriums sieht vor, schreibt sie, die deutsche Zivilbevölkerung soll im anscheinend erwarteten Kriegsfall aktiv einbezogen werden. Und dann fragt sie ein Stück weiter hinten, weiß das eigentlich jeder Bürger? Deutschland bereitet sich aktiv auf den Krieg vor, auch innerhalb unseres Landes. Im Auftrag des Innenministeriums erstellte Generalleutnant André Bodemann gemeinsam mit 150 Experten das Binnen-1, können wir uns hier wohl sparen, ach, das hat sie in Anführung gesetzt, sorry, in den vergangenen 12 Monaten einen Operationsplan Deutschland. Dabei geht es um die Zivilverteidigung. Denn, so der von der FAZ befragte Generalleutnant wörtlich, das kann die Bundeswehr nicht allein stemmen. Deswegen brauchen wir die Unterstützung der zivilen Seite. Zum Beispiel für den Fall, dass sich etwa eine US-Division durch Deutschland in Richtung Osten bewegt. Tausende Fahrzeuge, tausende Soldaten. Dann müssen die verpflegt werden. Alice schreibt von Deutschen, wem sonst? Weil es heißt, wir brauchen dann maximale zivile Leistungserbringung. Und da schreibt sie oder fragt, sollen wir schon mal Kaffee kochen und winken üben für die gen Osten ziehenden US-Soldaten? Die unseren sind derweil, sagt der General, ja schon länger an der Front gebunden. Andreas, das zeigt ja noch mal eine ganz andere Seite, eine neue Erwartungshaltung an die Menschen im Land.
Na, das ist damals wie 1914 gewesen. Da sind die Leute auch genau mit denselben Methoden begeistert worden für den Krieg. Man jubelte und man half den Soldaten, die lächelten und die fuhren dann mit ihren Panzern vorbei und die Menschen standen an den Straßenrändern, Kinder und winkten dann den Soldaten zu, die uns verteidigen. Und dann ging das ganz schnell nach hinten los. Und was sie dabei nicht bedacht haben, und das ist das, was viele Deutsche nicht verstehen im Moment, dass es darum geht, dass ein Bombenhagel auf Deutschland niedergehen könnte und ganze Städte wieder dermaßen ruinieren, wie wir es schon einmal hatten. Ich sage nicht, dass das passiert. Das ist das Risiko und das muss angesprochen werden, damit die Leute die Dimension erkennen, mit dem sie es dann im nächsten Schritt zu tun haben könnten. Dem muss Einhalt geboten werden. Es muss Friedensgespräche geben und keine Kriegsplanungen. Das ist der einzige Weg, den wir haben, weil wir sind dermaßen hochgerüstet, dass wir die Welt zigmal in Schutt und Asche legen können. Und das kann es doch nicht wirklich sein. Wir sind doch nicht so dumm, dass wir immer noch auf der Stelle treten.
Andreas, sie hat das auch, Alice Schwarzer hat auch 1914 bis 18 genannt, diese jubelnde Mehrheit, die
Ah, okay.
überwältigt war. Sie schreibt dann, Resultat 17 Millionen Tote. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Auch da, sagt sie, macht die Zivilbevölkerung überwiegend mit, während die Soldaten an der Front verrecken. Resultat 70 Millionen Tote. Und sie kommt wieder auf dieses Erklärstück, dieses 150-Seiten-Dokument. Und sie sagt, hier erfährt das Volk, wie es sich also in Kriegszeiten zu verhalten hat. Und nun bereiten wir uns also diszipliniert auf den Dritten Weltkrieg vor. Im Ernst, fragt sie. Und der ist, sagt der General, nicht nur eine gesamtstaatliche, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Stichwort Operationsplan Deutschland. Der General freut sich schon auf die wörtlich tolle Aufgabe und darüber, dass er bisher überall nur auf Zustimmung gestoßen sei.
Wer soll, wer es glaubt, wird selig.
Tja, aber das behaupten die halt. Und dann
Ja,
musst du
so ist
als
es.
Bürger natürlich auch zustimmen, wenn alle schon zustimmen oder die Mehrheit das tut. Er sagt zum Beispiel bei den 16 Bundesländern und allen Bundesressorts und auch bei den Blaulichtorganisationen vom Roten Kreuz bis zur Polizei, alle sind begeistert. Ebenso zivile Unternehmen, ob das nun der Hamburger Hafen ist, die Telekom oder die Deutsche Bahn, sie alle wörtlich rennen mir die Türe ein. Alice Schwarzer sagt, hurra, endlich wieder ein Krieg.
Was soll ich dazu noch sagen? Ja, es ist eine absurde und wirklich schon ganz eigenartige Situation in der heutigen Zeit. Denn die eigentlichen Kriegstreiber, auch die man sieht, wie Strack-Zimmermann oder Kiesewetter und so weiter, die Leute, die das Ganze dort steuern, auch Breuer, das sind nicht die Leute, die selbst an der Front sind und deren Familienangehörige, Söhne und so weiter, die sind auch nicht an der Front. Ich denke da immer an den, wie hieß denn der ukrainische Botschafter noch mal in Berlin.
Manik.
Melnik beispielsweise. Der hat gesagt, wir müssen mehr Krieg führen und dies und jenes und so weiter. Und seine eigenen Söhne haben irgendwo im Westen, ich glaube in der Schweiz oder in den USA, studiert und waren im kriegsfähigen Alter. Die wären dafür nicht in Frage gekommen. Und genau das ist diese Doppelmoral. Ich habe ja schon immer gesagt, wir würden die Kriege ganz schnell im Prinzip wegbekommen, wenn es heißen würde, dass die Staatsführer grundsätzlich mit an der Front sein müssen. Grundsätzlich mit an der Front, mit ihrem Leben bereit, so wie es früher auch war. Tschingis Khan ist vorausgeritten und dann seine ganze Armee dann hinterher. Das heißt also, der oberste Fürst, Gaius Julius Caesar, ist auch mit seiner Armee oft vorausgeritten in gefährliche Situationen rein. Und das ist genau das, was uns fehlt. Hier sitzen Leute am grünen Tisch, sind schön warm und natürlich durch Geld gut gebettet, durch bestimmte Geldflüsse, die wir alle kennen. Und dann schicken sie eben halt das Volk in den Tod. Immer dasselbe Spiel.
Ja, ich möchte hier zum Schluss daran erinnern, dass Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht ja auch vor nicht allzu langer Zeit geworben haben für Friedensverhandlungen, für eine diplomatische Lösung zwischen der Ukraine und Russland. Und dieser Generalleutnant Bodemann, den sie hier zitiert, der sagt wörtlich, es kommt am Ende auch auf jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin an, ne? Also hier in dieser Kriegstüchtigkeit. Und sie sagt, das stimmt, es kommt auf jede und jeden an. Fordert jetzt Friedensverhandlungen, sofort. Denn längst geht es nicht mehr nur um das Leben der anderen, sondern auch um unser eigenes Leben. Also ich würde sagen, sie ist altersweise geworden, denn das kann ich alles nur unterschreiben. Und wir reden ja jetzt bei dieser ganzen Mobilmachung, Andreas, das wäre ja alles gar nicht vonnöten, wenn es diesen Ukraine-Krieg nicht geben würde. Das heißt, diese diplomatischen Lösungen, die sind ja überhaupt nicht auf dem Tapet, weil dann müsste man ja auf all dieses schöne Kriegsgedöns verzichten.
Also man muss eines mal sehen. Als Putin die völlig zerstörte Struktur von Jelzin übernommen habe, der sich mit Alkohol und anderen schönen Dingen eben halt sein Leben vermeintlich versüßt hatte und dabei sein Land ruiniert und ausverkauft hatte. Und dann kam Putin und hat versucht, die Föderation Russland wieder nach vorne zu bringen und hat sich komplett gen Westen ausgerichtet. Seine ganze Kraft, seine ganze Aktivität bezog sich auf eine Friedensstruktur mit den Westen und eine gemeinsame ökonomische Struktur, vor allem mit Europa und mit Russland, Rohstofflieferant und eben halt der Tüftler, Denker und Ingenieur auf der europäischen Seite. Das wäre ein super Erfolgsmodell geworden. Dass das natürlich bestimmten anderen Strukturen, die wir dann in der atlantischen Achse finden, nicht passt, ist klar. Hätte man ihn ernst genommen, hätte man diesen ganzen Wahnsinn im Prinzip wirklich lassen können. Frau Krone-Schmalz, die hat da hervorragende Analysen drüber gemacht. Und wenn ihr einfach mal Gabriele Krone-Schmalz mal reingebt in YouTube, guckt euch einfach mal ein paar Aussagen, Vorträge und Interviews an. Völlig klar im Kopf diese Geschichte. Wenn man ihn aber persönlich nur runterprügelt und ihn persönlich nur diffamiert und ihn auch nicht ernst nimmt, ja, dann kommt irgendwann ein Widerstand. Der ist künstlich aufgebaut. Dieser ganze Krieg, der ist so eindeutig über Jahrzehnte aufgebaut worden. Und es schüttelt mich, wenn ich sehe, mit welch einer Perversion hier letztendlich die Politik diese Dinge hier auf Kosten der Menschen inszeniert. Es ist unfassbar, das Ganze.
Andreas, darf ich dich jetzt beruhigen, weil wir sind am
Ja.
Ende der Sendung
Entschuldigung.
und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das wieder einfangen kann, so ganz zum Schluss. Wir haben
Alles wird
Wochenende.
gut.
Ja, ihr Lieben, wir sitzen ja alle wirklich im selben Boot. Also wir befinden uns in einer Weltlage, die besonders ist. Wir befinden uns in einer Zeitenwende, die aber anders zu betrachten ist, als Herr Scholz das vielleicht meint oder Herr Breuer als Generalleutnant. Wir befinden uns in einer geistigen Zeitenwende. Wir alle haben, beginnend bei Corona allerspätestens, erkennen dürfen, dass es jetzt darum geht, dass wir autark werden, innerlich, geistig, wie natürlich auch hier rein irdisch, dass wir uns auf unsere eigenen Beine stellen, dass wir in die eigene Kraft kommen, dass wir vor allem in dieser Ruhe bleiben müssen jetzt, im Gottvertrauen. Und wer im Gottvertrauen sich befindet und dort bleibt, der wird stark wie ein Löwe. Lasst uns alle zu Löwen werden.
Ja, und da stimme ich natürlich voll überein. Wenn ich mich aufrege, dann bin ich in diesem Sachmodus und dann versuche ich auch sachlich so zu denken in diesen irdischen Dingen. Und wenn wir uns wirklich auf die geistige Ebene, das heißt auf die Anbindung konzentrieren der Schöpferkraft, und das ist noch viel konkreter als alles andere, was wir hier vermeintlich als sachlich interpretieren, sind wir sehr wohl in der Lage, diese Situation zu meistern. Wer richtig steht, nicht gut oder böse, das sind schon wieder so moralisierende Begriffe. Wer richtig in den Schöpfungsgesetzen steht, wird durchkommen. Wer falsch steht, wird durchfallen. So einfach ist das Ganze.
Ich danke Ihnen, Herr Popp, für diese weisen Worte am Ende dieser Wochenendsendung. Ich wünsche euch allen wirklich trotzdem ein schönes Wochenende, denn von euch gehen die Gedankenformen aus, die ihr aussendet und die euer Leben bestimmen. Wer Angst aussendet und Unsicherheit, was natürlich politisch gerne gesehen ist, der ist gehüllt in diese Angst-Gedankenformenwolke. Wer aber Zuversicht und Gottvertrauen aussendet, wer in die Natur geht, diese wunderschöne Frühlingszeit genauer beobachtet, den Vögeln genauer zuhört, diese wunderschönen Blumenknospen aufspringen sieht, dem springt das Herz auf und der bleibt stark. Danke.
Ja, nur noch eine knappe Handvoll schlafen und dann bist du auch wieder hier und dann wird das auch wieder in einer fröhlichen Situation hier noch besser laufen als jetzt.
Bis dann, bye bye,
Alles Liebe. Ciao,
ciao, ciao,
ciao. Tschüss,
ciao.
tschüss, tschüss.